Hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum so wenig Menschen auf dieser Welt an Jesus Christus glauben? Ich meine, es sind die Mehrheit der Menschen. 25 Schüler in deiner Klasse, du bist der einzige Christ. 80 Studenten sitzen in der Vorlesung, die du auch besuchst, und du hast mehr und mehr den Eindruck, die 79 anderen sind nicht wiedergeboren. 300 Arbeitnehmer in dem Unternehmen, in dem du arbeitest, nur 2 weitere Kollegen sind Christen, 297 sind es nicht. 86 Millionen Menschen leben in Deutschland und je nach Schätzung sind wahrscheinlich nur 1,5 Millionen Menschen in Deutschland wirklich wiedergeborene Christen. 84,5 Millionen sind es nicht. Warum eigentlich? Warum glauben so wenig Menschen auf dieser Welt an Jesus? Zum einen gibt es da viele, die einfach noch nie etwas von Jesus gehört haben. Aber dann gibt es auch viele, die zwar vom Evangelium gehört haben, aber leider nicht daran glauben. Und das führt uns zum heutigen Predigtthema: verkündigt und doch nicht geglaubt. Der Predigttext kommt aus Römer 10, die Verse 14 bis 21. Ich mache weiter in meiner Predigtreihe. Und zunächst einmal geht Paulus in unserem Predigttext auf die Notwendigkeit der Verkündigung ein. Im Kontext, in Vers 13, das ist einer der Verse, die wir uns bei der letzten Predigt angeschaut haben, macht Paulus diese wunderbare Zusage und sagt in Römer 10, Vers 13, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Was für eine Zusage. Und genau an diesem Text knüpft jetzt der heutige Predigttext an. Und Paulus stellt zunächst einmal in den Versen 14 und 15 4 Wie-Fragen. Wie sollen sie nun den anrufen, also jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Aber wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie schön sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. 4 Wie-Fragen. Und zunächst einmal müssen wir die Frage stellen, von wem spricht Paulus hier? Wer ist mit Sie gemeint? Wie sollen Sie den anrufen, an den Sie nicht glauben? Wer ist Sie? Wer ist Sie? Vers 13 bezieht sich auf alle Menschen. Paulus sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Deswegen denke ich, Paulus hat hier alle Menschen im Blick. Aber sein Fokus in Römer 9 bis 11 ist das Volk Israel. Sein Fokus sind die Juden. Aber dennoch geht es hier um eine allgemeine Gesetzmäßigkeit, die Paulus aufstellt. Kein Anrufen ohne Glaube, kein Glaube ohne Hören, kein Hören ohne Prediger und kein Prediger ohne Sendung. Das ist die Gesetzmäßigkeit, die Kette, die Paulus hier aufzeigt. Kommt, lass uns die Fragen mal einzeln durchgehen. Die erste Frage lautet, wie sollen Sie nun den anrufen, an den Sie nicht geglaubt haben? Jesus anzurufen, das heißt, ihn um Rettung zu bitten, das ist damit gemeint. Das setzt ja voraus, dass ich verstanden habe, wer Jesus ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er für mich gestorben hat. Du wirst Jesus nicht anrufen und um Rettung bitten, wenn du nicht glaubst, dass er Retter ist. Leuchtet uns ein, oder, dieser Zusammenhang? Und das führt uns zur zweiten Frage. Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Auch das ist eigentlich ziemlich logisch, oder? Ein Mensch, der nie etwas von Jesus gehört hat, kann nicht an ihn glauben. Er weiß nicht, dass Jesus für ihn gelebt hat, für ihn gestorben ist, für ihn auferstanden ist. Er weiß es nicht. Wie soll er an ihn glauben, wenn er nie etwas von ihm gehört hat? Sie müssen die rettende Botschaft von Jesus hören. Das führt uns zum nächsten Punkt, zur nächsten Frage. Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Es braucht immer einen Prediger. Es braucht einen Verkündiger des Evangeliums. Damit sind nicht nur Prediger auf der Kanzel gemeint, sondern es braucht einen Menschen, der das Evangelium weitergibt. Hörbar. Anders kann man nicht hören. Ich meine, Gott hätte das Evangelium in die Wolken schreiben können, oder? Johannes 3, Vers 16 am Himmel. Hätte er machen können, hat er aber nicht. Jesus hätte Engel gebrauchen können. Und ich glaube, manchmal wären Engel zuverlässigere Boten als wir. Gott hätte Engel gebrauchen können, macht er aber nicht. Gott hat sich entschieden, das Evangelium wird immer von einem Menschen an einen Menschen weitergegeben. Immer. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte. Selbst da, wo ein Engel im Spiel ist. Apostelgeschichte 10. Ein Engel begegnet dem Cornelius, aber der Engel verkündigt ihm nicht das Evangelium, sondern der Engel sagt, Petrus wird kommen. Und dann kommt Petrus und verkündigt das Evangelium. Es braucht immer einen Prediger. Es braucht immer einen Verkündiger des Evangeliums. Und das führt uns zur vierten Frage. Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Das ist das letzte Glied in der Kette, die Sendung. Kein Prediger predigt aus Eigeninitiative. Er braucht immer eine göttliche Autorisierung. Weil wir Menschen predigen nie in unserer Vollmacht. Wir predigen immer in Gottes Vollmacht. Im Namen Jesu predigen wir das Evangelium. Und das war Jesu Handhabe auch bei den Jüngern. Schauen wir mal in die Evangelien. Jesus sendet aus, damit sie predigen. Kapitel 10 im Matthäus-Evangelium, die Verse 5 bis 7. Diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, man sagt ja einiges, wo sie verkündigen sollen. Und dann in Vers 7, wenn ihr aber hingeht, predigt. Ja? Er sendet aus und sagt, predigt. Eine andere Stelle, Markus 3, Vers 14. Und er berief 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu predigen. Es braucht immer eine Sendung, denn kein Prediger predigt in Eigeninitiative. Und dann schiebt Paulus hier ein alttestamentliches Zitat nach aus Jesaja 52, Vers 7. Wie geschrieben steht, wie schön sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Mit diesem Zitat unterstreicht Paulus die absolut notwendige Rolle eines Verkündigers. Aber auch wie wunderbar es ist, wenn ein Verkündiger kommt. Paulus will eigentlich zwei Dinge aussagen. Er sagt, schon im Alten Testament war die Rolle des Verkündigers so zentral. Aber zum anderen sagt er, das letzte Glied in der Kette, die Sendung, die ist erfüllt worden. Jesus hat gesendet. Übrigens, am Ende der Missionsbefehl, Matthäus 28, geht. Alle Nachfolger Jesu sind eigentlich dazu gesandt, das Evangelium zu verkündigen. Trotzdem stellt sich hier die Frage, was hat es mit den schönen Füßen auf sich, oder? Eins kann ich euch sagen, es geht nicht um Pediküre in diesem Text. Es geht nicht um Pediküre, der ganze Mensch ist gemeint, nicht nur die Füße. Aber wir müssen uns einfach bewusst werden, damals sind die Prediger vor allen Dingen zu Fuß durch die Dörfer gegangen. Man hat mal nachgerechnet, der Apostel Paulus ist in seinem ganzen Leben 14.000 Kilometer zu Fuß gegangen. Das ist eine Strecke von Köln bis nach Peking. Zu Fuß. Durch verschiedene Orte und hat das Evangelium gepredigt. Und deswegen sind die Füße so wunderbar, weil die Füße den Boten an den jeweiligen Ort bringen, wo er die gute Nachricht von Jesus Christus, von der Rettung in Christus verkündigt. Dann kommt Paulus aber von den schönen Füßen und von der guten Nachricht zu einer traurigen Info in Vers 16. Aber, merkt man, ne? Stimmungsbruch, aber nicht alle haben dem Evangelium geglaubt. Denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? In den Versen 14 und 15 hat Paulus ja diese Kette aufgezeigt, ja, was alles dazu führt, damit ein Mensch Jesus anruft. Und jetzt möchte er deutlich machen, das ist aber kein Automatismus. Nicht jeder, der es hört, glaubt auch. Das ist kein Automatismus. Das hat Paulus selber erlebt. Er hat gepredigt, einige kamen zum Glauben, andere kamen eben nicht zum Glauben. Und er sagt, eigentlich bin ich darin in guter Gesellschaft, das hat auch schon Jesaja im Alten Testament so erlebt. Er hat gepredigt und die Menschen haben nicht geglaubt. Aber dennoch braucht es eben die Predigt. Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Das Wort Christi ist das Evangelium und der Glaube kommt durch die Verkündigung des Evangeliums. Schaut mal, Gott hat in seiner Souveränität, das war seine Entscheidung, Gott hat sich dazu entschieden, das schlichte Medium einer Predigt. Ich meine, eine Predigt ist nichts Außergewöhnliches, es ist kein Kunststück. Gott wollte die schlichte Predigt gebrauchen, um Menschen immer wieder zum Glauben zu ziehen. Das ist Gottes Maßnahme. 1. Korinther 1, Vers 21. Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Und genau das ist immer wieder die Vorgehensweise, wie wir sie auch in der Apostelgeschichte sehen. Apostelgeschichte 8, Vers 12, da heißt es, und als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Philippus verkündigt das Evangelium, Männer und Frauen kommen zum Glauben und sie lassen sich taufen. Das ist die Reihenfolge. Verkündigung, Glaube, Taufe. Und das sehen wir immer wieder. Ein weiterer Beispielvers, einfach um den Punkt zu verdeutlichen, Apostelgeschichte 14, Vers 1. Es geschah aber zu Ikonion, dass sie zusammen in die Synagoge der Juden gingen und so redeten, dass eine große Menge sowohl von Juden als auch von Griechen glaubte. Es wird verkündigt und aus der hörbaren Verkündigung des Evangeliums macht Gott etwas Wunderbares durch den Heiligen Geist. Er rettet Menschen. Er gebraucht das gesprochene Wort, um Leben zu wecken. Wie er in der Schöpfung ein Wort gesprochen hat und Leben entstand, gebraucht Gott auch bei der Wiedergeburt das gesprochene Wort, um Leben zu erwecken. Aber nicht bei allen war das der Fall, wie wir in Vers 16 gesehen haben. Nicht alle kommen automatisch zum Glauben. Das führt uns zu folgender Beobachtung. Die Verkündigung garantiert keinen Glauben, aber die Verkündigung ist die Bedingung für den Glauben. Oder anders gesagt, es gibt Unglauben trotz Verkündigung, aber es gibt keinen Glauben ohne Verkündigung. Es gibt Unglauben trotz Verkündigung, aber es gibt keinen Glauben ohne Verkündigung. Und deswegen ist die Verkündigung des Evangeliums so notwendig. Fritz Kreisler ist als Geigenspieler weltberühmt geworden. 1887 gewinnt er im zarten Alter von nur 12 Jahren die höchste Auszeichnung des Pariser Konservatoriums. Das meiste Vermögen, was er durch das Geigenspielen verdient, verschenkt er zunächst sehr großzügig. Und eines Tages auf einer seiner Reisen entdeckt er eine wunderschöne Geige. Wie der Kaufmann in der Bibel, der diese eine Perle entdeckte, entdeckt er diese eine wunderschöne Geige. Aber er hat kein Geld, um sie sich zu kaufen. Als er genug Geld gespart hat, geht er nochmal zu diesem Verkäufer zurück, in der Hoffnung, das schöne Instrument jetzt kaufen zu können. Zu seiner großen Bestürzung bekommt er die Info, dass diese Geige an einen Sammler verkauft wurde, der noch nicht mal spielen will, sondern sie einfach nur in seiner Sammlung haben möchte. Und Kreisler macht sich auf den Weg zu dem Hause des neuen Besitzers und bietet ihm an, diese Geige abzukaufen. Und der Sammler teilt ihm mit, er will die Geige nicht verkaufen, sie soll in seiner Sammlung bleiben. Zutiefst enttäuscht will Kreisler gerade wieder gehen, als er eine Idee bekommt. Könnte ich das Instrument noch ein einziges Mal spielen, bevor es in ihrer Sammlung für immer zum Schweigen gebracht wird? Der Sammler willigt ein. Als Kreisler anfängt, die Geige zu spielen, füllt eine solch herzergreifende Musik den Raum, dass die Gefühle des Sammlers zutiefst bewegt werden und er gibt auf und sagt, ich habe kein Recht, das für mich zu behalten. Die Geige gehört Ihnen, Herr Kreisler. Tragen Sie diesen Klang, den ich gerade gehört habe, in die Welt hinaus. Sie muss von den Menschen gehört werden. Ihr Lieben, das Evangelium ist kein Sammlerstück, worauf wir stolz sind, es für uns zu behalten, aber der liebliche Klang des Evangeliums, er muss doch in die Welt hinaus. Diese wunderbare Botschaft, die tollsten Worte, die es gibt, die besten Worte, die je ausgesprochen wurden. Es ist vollbracht. Es muss die Welt hören. Auf unserem Planeten leben circa 7,9 Milliarden Menschen aktuell. Davon haben laut dem Joshua-Projekt 3,3 Milliarden Menschen noch nie etwas von Jesus gehört. Das sind nicht die Ungläubigen, davon gibt es noch mehr. Aber 3,3 Milliarden Menschen haben noch nie das Evangelium gehört. Sie sind unerreicht. Der Theologe Carl Henry hat mal gesagt, das Evangelium bedeutet gute Nachricht. Aber es ist nur eine gute Nachricht für den, den sie rechtzeitig erreicht. Das ist wahr. Wie geht es euch, wenn ihr das folgende Bild seht? Es sind Menschen. Menschen, die noch nie den Namen Jesus gehört haben. Wie sollen sie nur den anrufen, an dem sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Ihr Lieben, wir sind gesandt. Als Christen im 21. Jahrhundert haben wir einen ganz klaren Auftrag, Mission zu unterstützen mit allem, was wir haben und können. Ein bekannter Pastor hat mal gesagt, die wahre Größe einer Gemeinde besteht nicht darin, wie viele Mitglieder sie hat, sondern wie viele sie entsendet. Die wahre Größe einer Gemeinde besteht nicht darin, wie viele Mitglieder sie hat, sondern wie viele sie entsendet in die Mission. Das ist echte Größe in Gottes Augen. Wichtiger als die Sitzplatzkapazität ist die Sendekapazität einer Gemeinde. Der wichtigste Punkt in einem Gemeindebudget ist das Missionsbudget. Wie viel gibt eine Gemeinde in die Mission, damit Menschen, die noch nie den Namen Jesus gehört haben, diesen Namen endlich hören? Wir haben es uns als Gemeinde vorgenommen, in den nächsten 5 Jahren, mittlerweile sind es fast nur noch 4 Jahre, 8 Missionare auszusenden. Dafür beten wir. Wir sind so froh, dass einige in der Warteschlange stehen und gehen wollen. Und andere melden sich ständig bei Michael Löschke, die auch gehen wollen. Ich glaube, Gott bereitet uns hier als Gemeinde auch auf etwas vor. Wir wollen sie senden. Wir wollen eine sendende Gemeinde sein, damit die Menschen hören und zum Glauben kommen können und Jesus anrufen können. Aber wisst ihr, was mich selber besorgt macht? Und ich erkenne es bei mir selber häufig, diese Tendenz. Wir als Christen im reichen Westen, und wir sind immer noch im reichen Westen, wir neigen dazu, es uns so bequem einzurichten, dass wir gar nicht mehr auf den Gedanken kommen, wir könnten vielleicht gemeint sein. Versteht ihr, was ich meine? Ich meine, ich sehe meinen Platz, so Gott will, bis an mein Lebensende und die Gemeinde will, hier in Ostheim. Aber ich will immer dafür bereit sein zu beten, Herr, hier bin ich, sende mich. Ich will deinen Willen tun und vielleicht auch mit meiner ganzen Familie, wenn du es willst, dass wir irgendwo noch mal hingehen. Das ist jetzt kein konkreter Plan, aber ich will dafür offen sein und ich will euch herausfordern, lass uns doch mal wirklich 100% hingegeben leben. Nicht es uns schön einrichten und unseren Wohlstand auch noch als Segen anzuerkennen, ach, ist alles so schön. Warum sagen wir nicht einfach, Herr, wenn du willst, dann gehe ich. Dann lasse ich alles stehen. Auf dein Wort hin steige ich aus dem Boot aus. Darum geht's doch. Wie sollen sie hören ohne einen Prediger? Wenn der Glaube aus der Verkündigung kommt, dann hat das aber auch noch andere Anwendungsbereiche. So viele Gemeinden in Deutschland schrumpfen leider. Und wir bekommen es mit. Wenn wir mal so ein bisschen über den Tellerrand schauen, das machen wir ja oft nicht. Wir schauen auf unsere Gemeinde, aber wenn wir mal so schauen, wie ist die Gemeindelandschaft in Deutschland? Ihr Lieben, das ist nicht sehr ermutigend. Gott sei Dank gibt es noch einige gute Gemeinden in Deutschland, das will ich auch betonen. Aber in vielen Gemeinden wird nicht mehr das klare Evangelium verkündigt. In den Landeskirchen, in vielen Teilen der Landeskirchen, muss ich sagen, wird nicht mehr das Evangelium verkündigt. Nur noch verwässerte Wohlfühlbotschaften ohne Sünde, Kreuz und Sühne. Da muss man sich nicht wundern, dass die Gemeinden nicht wachsen. Sie schrumpfen, weil sich Gott immer nur zu einer klaren Verkündigung des Evangeliums bekennen will. Da entsteht Glauben, aber doch nicht da, wo ich Romane predige auf der Kanzel. Da entsteht kein Glaube. Ihr Lieben, lasst es mich mal auch sehr, sehr deutlich sagen. Wenn wir hier aufhören, am Sonntagmorgen in aller Klarheit das Evangelium zu verkündigen, können wir einpacken. Dann können wir einpacken. Ich möchte euch heute vor Gott ein Versprechen geben. Und ich denke, ich gebe dieses Versprechen im Namen der Pastoren. Mit Gottes Hilfe versprechen wir euch. Werden wir das schlichte Medium der Predigt immer im Zentrum unseres Gottesdienstes haben. Mit Gottes Hilfe werden wir als Gemeinde fortfahren, den ganzen Ratschluss zu predigen. Vorzugsweise Vers für Vers durch biblische Bücher. Mit Gottes Hilfe werden wir fortfahren, Nachfolger Jesu durch das Wort Gottes am Sonntag zu stärken. Mit Gottes Hilfe werden wir fortfahren, das Sünde zu nennen, was die Bibel Sünde nennt. Koste es, was es wolle. Mit Gottes Hilfe werden wir fortfahren, Gottesdienstbesucher und Livestream-Zuschauer Sonntag für Sonntag zur Buße aufzufordern und die Rettung allein durch Jesus Christus zu proklamieren. Denn der Glaube kommt aus der Verkündigung. Die Verkündigung geschieht aber nicht nur am Sonntag auf der Kanzel. Der Glaube kommt auch aus der Verkündigung in persönlichen Gesprächen. Es gibt Christen, die wollen sich auf das Vorleben beschränken. Du sprichst mit ihnen und sagst, ja, ich bin nicht so der Evangelist, ich versuche es einfach durchs Vorleben. Das ist gut, versteht mich nicht falsch. Wir müssen vorleben, weil das Vorleben öffnet die Türen. Ja? Wenn wir was anderes leben, als das, was wir sagen, dann wird uns niemand zuhören. Vorleben ist so wichtig, aber eine Frage an euch. Kann unser nichtchristlicher Arbeitskollege nur durch unser Vorleben erkennen, dass er ein Sünder ist und dringend Jesus braucht und es nur Rettung in Jesus gibt? Kann er das erkennen durch unser Vorleben? Kann er nicht. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Wir müssen vorleben, aber wir müssen auch irgendwann etwas sagen, sonst wird er es nicht verstehen. Die Frage ist, die ich uns alle stelle, suchen wir diese Möglichkeiten? Bist du gerade mit einem Nichtchristen im Kontakt und pflegst eine Beziehung? Hast du nichtchristliche Freunde? Das ist wichtig, dass wir sie haben, um sie für Christus zu gewinnen. Tony Evans, ein afroamerikanischer Pastor, den ich sehr schätze, er sagt, Christen, die sich weigern, Zeugnis abzulegen, sagen zu den Menschen, denen sie ihr Zeugnis verweigern, ihr könnt zur Hölle fahren. Das ist radikal formuliert, aber eigentlich hat er doch recht, oder? Bist du aktuell darum wirklich bestrebt, Beziehungen zu pflegen, zu Nichtchristen, um sie für Christus zu gewinnen? Beten wir. Ich muss ehrlich zugeben, ich halte diese Predigt heute Morgen in erster Linie mir, wirklich. Aber beten wir darum, wenn wir zum Friseur gehen, wenn wir zum Arzt gehen, wenn wir auf die Arbeit gehen, Herr, schenk du mir heute offene Türen. Das ist ein gefährliches Gebet, weil der Herr öffnet dann immer die Türen an dem Tag. Aber beten wir, gehen wir wirklich mit dieser Haltung dran, die Botschaft muss gehört werden. Ich möchte einen letzten Anwendungsbereich aufgreifen, bevor ich zum zweiten Punkt meiner Predigt komme. Die Verkündigung an die nächste Generation. Ich bin in der letzten Woche durch eine Andacht in Amerika auf Richter 2 aufmerksam gemacht worden und ich möchte diesen Vers einmal lesen. In Richter 2, Vers 10, das steht, und auch jene ganze Generation wurde zu ihren Vätern versammelt. Und eine andere Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Wenn wir das lesen, kommen wir doch zum Ergebnis, hier ist so einiges schiefgelaufen. Eine ganze Generation weiß nichts mehr vom Auszug aus Ägypten. Eine ganze Generation weiß nicht, wer Gott ist, der dieses Volk errettet hat. Da hat offensichtlich eine Generation nicht nur verschlafen, sondern regelrecht verweigert, es der nächsten Generation mitzuteilen. Wisst ihr, was wir daraus schließen können für uns? Ihr Lieben, wir sind immer nur eine Generation von der totalen Gottlosigkeit entfernt. Immer nur eine Generation. Wenn unsere Generation es verpasst, den Glauben an die nächste Generation zu vermitteln, gibt es eine ganze Generation gottloser Menschen. Genau das ist das, was der Vers sagt. Und deswegen möchte ich mich hier an dieser Stelle mal an alle Eltern beziehungsweise auch gerade junge Eltern richten und euch die Frage stellen, inwiefern verkündigt ihr euren Kindern regelmäßig das Evangelium? Es gibt zwei Fehler, die christliche Eltern häufig machen. Der erste Fehler ist, man überlässt die Verkündigung der Gemeinde. Die gehen doch zur Kinderstunde. Da hören sie doch biblische Geschichten. Dann muss ich zu Hause doch nicht mehr. Ihr Lieben, es ist so gut, dass wir die Kinderstunden haben. Dazu sage ich gleich noch was. Aber als Eltern ist es euer Auftrag. Niemand kennt eure Kinder besser als ihr. Niemand verbringt mehr Zeit mit euren Kindern als ihr. Und es ist auch einfach vom Herrn so gewollt, dass die Eltern den Kindern sagen, wer Jesus ist. Wie viel Zeit verbringst du damit? Habt ihr bei euch zu Hause eine Familienandacht? Ich möchte alle Väter ansprechen. Überlasst ihr das Erzählen der biblischen Geschichten nur den Müttern? Es ist so wichtig, dass die Kinder, dass sie es vom Vater hören. Auch, dass der Vater sich Zeit nimmt, den Kindern Woche für Woche, am besten jeden Tag, aus der Bibel vorzulesen. Habt ihr eine Familienandacht zu Hause? Wenn nicht, dann führt sie ein. Vielleicht ist heute diese Predigt so ein Anstoß, dass sie sagt, ab jetzt machen wir es, es ist noch nicht zu spät. Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Ein zweiter Fehler, den Eltern oft machen, ist, sie haben eine ganz falsche, oder vielleicht sollte ich es nicht so drastisch formulieren, aber sie haben einen verschobenen Erziehungsschwerpunkt. Liebe Eltern, bitte beschränken wir uns doch nicht auf moralische Lehrstunden. Tu dies nicht, tu das nicht, verhalte dich so und verhalte dich nicht so. Das sind Gesetze, die ein Kind nicht erfüllen kann, weil es noch kein neues Herz hat. Wie willst du einem Sünder sagen, halte das Gesetz? Versteht mich nicht falsch, es ist wichtig, dass Kinder gutes Benehmen lernen. Aber wenn unser Erziehungsziel ist, unsere Kinder sollen sich brav benehmen, gute Schüler sein und nette Bürger sein, wenn das Ganze noch einen christlichen Touch bekommt, erziehen wir kleine Pharisäer, die alles wissen, aber das Evangelium nicht verstanden haben. Dann gibt's Eltern, die glauben, ihre Kinder sind kleine, süße Engel, die es ja eigentlich gar nicht schlecht meinen. Ihr Lieben, wir müssen unsere Kinder als versklavte Sünder sehen, die dringend einen Retter brauchen. Ja, sie sind auch süß. Aber sie sind vor allen Dingen Sünder, die in einer großen Not sind. Und Gott will uns als Eltern gebrauchen, um ihn immer wieder auf Christus hinzuweisen. Dazu kann man viele Möglichkeiten nutzen, wenn das Kind ungehorsam war, direkt mal das Gespräch suchen, sagen, schau mal, Gott will das. Du hast aber das getan, das Problem liegt in deinem Herzen, nicht in deinem Verhalten. In deinem Herzen und du brauchst ein neues Herz und schon bist du beim Evangelium. Wer kann dir das neue Herz geben? Christus. Ich möchte mich an die Kinderstundenleiter richten unserer Gemeinde. Und ich möchte euch wirklich sehr ermutigen heute Morgen. Ihr macht so einen kostbaren Dienst an unseren Kindern. Ich bin so dankbar für unsere Kinderstundenleiter in der Gemeinde. Man kann euren Dienst nicht überbewerten. Wie schön sind eure Füße. Wenn ihr Freitag für Freitag die Treppen hochgeht oder runter und euch in die Räume verteilt und du nimmst dir Zeit, für die Kinder vorher namentlich zu beten, dass sie gerettet werden und dann führst du deine Lektion durch. Sie wird häufig nicht gesehen, aber du bist Freitag für Freitag auf der Matte und nutzt 1,5 Stunden die Woche, um kleine Kinderherzen mit dem Samen des Evangeliums zu besehen. Was für ein kostbarer Dienst. Seid bitte ermutigt. Ihr macht einer der wichtigsten Dienste in der Gemeinde, weil ihr verhindert die nächste Generation der Gottlosigkeit. Aber ich möchte euch auch herausfordern. Man kann in jedem Dienst, auch im Dienst der Kinderstunden, den Fokus verlieren. Bitte achtet darauf, Kinderstundenleiter, dass ihr Christus predigt, nicht nur bloßen Moralismus. Es geht auch nicht nur darum, dass die Kinder 10 Bibelverse auswendig lernen. Das ist sehr gut, versteht mich nicht falsch. Macht das weiter. Aber es geht ums Evangelium. Geh nicht davon aus, dass die 10, 15 Kinder alle errettet sind. Predige Christus. Predige ihnen das Evangelium, denn der Glaube kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung aus dem Wort Christi. Die Verkündigung des Evangeliums erfordert immer eine Reaktion und das führt uns zum zweiten und auch zum letzten Punkt meiner Predigt. Die Reaktion auf die Verkündigung. Ich lese die Verse 18 bis 21. Aber ich sage, haben Sie etwa nicht gehört? Ja, gewiss. Ihr Schall ist hinausgegangen zu der ganzen Erde und ihre Reden zu den Grenzen des Erdkreises. Aber ich sage, hat Israel es etwa nicht erkannt? Zuerst spricht Mose, ich will euch zur Eifersucht reizen über ein Nichtvolk. Über eine unverständige Nation will ich euch erbittern. Jesaja aber wagt es und spricht, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten. Zu Israel aber sagt er den ganzen Tag, habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. Israel hat das Evangelium nicht angenommen. Das ist ja das, wo wir gerade im Römerbrief sind. Das war das Thema der letzten beiden Predigten. Das ist die große Tragödie. Und in diesem Zusammenhang stellt Paulus jetzt aber zwei rhetorische Fragen in Versen 18 und 19. Die erste Frage lautet, haben Sie es nicht gehört? Und die zweite Frage lautet in Vers 19, hat Israel es nicht erkannt? Wisst ihr, was Paulus hier macht? Er prüft, ob Israel entlastet werden kann. Okay, sie haben das Evangelium nicht angenommen, aber vielleicht haben sie es ja einfach nicht gehört oder sie haben es nicht verstanden. Gibt es eine Entlastungsmöglichkeit? Weil, wenn wir das Evangelium gehört haben, haben wir eine größere Verantwortung vor Gott. Deswegen, die erste Frage lautet, haben sie es nicht gehört? Davor sagt Paulus ja, wie sollen sie an dem glauben, von dem sie nicht gehört haben? Deswegen stellt sich ja die Frage, wenn Israel nicht glaubt, okay, haben Sie es vielleicht nicht gehört? Und die Antwort lautet, doch, Sie haben es gehört. Und das begründet Paulus mit Psalm 19, Vers 5. Ihr Schall ist hinausgegangen zu der ganzen Erde und Ihre Reden zu den Grenzen des Erdkreises. Im Psalm 19, Vers 5 geht es eigentlich um die Schöpfung. Und wenn man sich nur den Psalm anschaut, dann möchte der Psalmist sagen, Sonne, Mond und Sterne sind beständige Verkündiger von Gottes Herrlichkeit. Die ganze Welt kann es sehen, dass es Gott gibt anhand der Schöpfung. Aber dieses Prinzip wendet Paulus jetzt auf das Evangelium an. Und er sagt mit anderen Worten, so wie Gottes Herrlichkeit in der Schöpfung deutlich wird und der ganzen Welt bekannt wird, so ist es auch durch das Evangelium der ganzen Welt bekannt geworden. So, und jetzt stellt sich aber folgende Frage. Wann ist der Römerbrief geschrieben worden? 58 nach Christus. war das Evangelium wirklich schon 58 nach Christus in der ganzen damaligen Welt bekannt? Das ist ja die Frage, die sich hier stellt. Ich denke nicht, dass Paulus sagen will, es jeder einzelne Mensch zu seiner Zeit hat das Evangelium schon gehört. Das war nicht der Punkt. Was möchte er denn sagen? Schaut mal, in Römer 1, Vers 8 hat Paulus schon so eine Aussage getätigt. Aufs Erste danke ich meinen Gott durch Jesus Christus, euer aller wegen, dass euer Glaube verkündigt wird, wo? In der ganzen Welt. Kolosser 1, 5 bis 6, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmel aufbewahrt ist, von ihr habt ihr vorher schon gehört, in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums. Und in Vers 6 redet er jetzt über das Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist. Also Paulus schreibt das öfter und sagt, eigentlich ist das Evangelium schon in der ganzen Welt zu seiner Zeit. Damit meint er, wie gesagt, nicht jeder einzelne Mensch, sondern jede Gegend der damals bekannten und bewohnbaren Welt. Das war das Römische Reich im Wesentlichen. In jede dieser Gegenden ist das Evangelium bereits gelangt. Und deswegen haben die Juden es gehört. Ich meine, Paulus ist immer in die Synagoge gegangen. Als er in eine neue Stadt kommt, direkt Synagoge, die Juden sollen es hören. Das heißt, sie haben es gehört. Jetzt geht Paulus in der zweiten rhetorischen Frage einen Schritt tiefer und sagt, hat Israel es etwa nicht erkannt? Ja, also haben sie es nicht verstanden, haben sie es nicht begriffen? Es gibt ja die reale Möglichkeit, dass man etwas hört, es aber einfach nicht versteht, richtig? Einer meiner ersten Dienste hier in der Gemeinde war die Technik. Ich habe mich taufen lassen, ich wusste, ich will dienen und in der Technik gab es eine Möglichkeit. Was sagt ihr, gut, dass André nicht mehr in der Technik ist? Das wäre nichts mit der Technik geworden, da wäre unsere Technik nicht so qualitativ. Aber damals haben wir ein neues Projekt gestartet, wir wollen die Predigten, wollten wir auf CD brennen. Ja, das war so 2002, 2003 und es brauchte einen Dienst, dass man am Computer mit einer Software diese Predigt nochmal bearbeitet. Also schon damals haben unsere Techniker auf Qualität geachtet und für diesen Dienst habe ich mich gemeldet, digitale Audiobearbeitung. Ich wollte den Dienst gut machen, dann habe ich gehört, an der Kölner Uni gibt es eine Vorlesung. Ich bin als 17-Jähriger und 18-Jähriger oder 18-Jähriger mit einem Bruder aus der Gemeinde zusammen in die Uni Köln gefahren und wir haben uns in diese Vorlesung gesetzt, digitale Audiobearbeitung. Und eins kann ich euch sagen, wir waren die Jüngsten und wir haben den Professor gehört. Aber wir haben nichts verstanden. Das war so frustrierend, gar nichts, also kein Satz verstanden. Der hat auf einem Niveau geredet und Technik ist nicht so eigentlich so ganz mein Ding. Ich habe nichts verstanden die ganze Vorlesung über. Also es gibt die Möglichkeit zu hören und dennoch nicht zu verstehen. Und das ist die Frage, die Paulus hier stellt. Okay, gehört haben sie. Aber waren sie vielleicht einfach nicht in der Lage, das zu verstehen? Und die griechische Grammatik, in der diese Frage formuliert ist, verlangt hier eigentlich eine Antwort, die doch heißt, sie haben es eigentlich verstanden. Wer jetzt gut aufgepasst hat in der letzten Predigt, wird sagen, Moment mal, André, Römer 10, Vers 2, da sagt Paulus, ich gebe den Juden Zeugnis, dass sie Eifer haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Wie kann Paulus jetzt in Vers 19 davon ausgehen, dass die Juden es erkannt haben? Wie kriegen wir beide Aussagen zusammen? Wir müssen festhalten, die Juden haben nicht erkannt, dass Jesus der Messias ist. Das müssen wir festhalten. Aber was unser Text will, er will Entlastungsmöglichkeiten prüfen für Israel. Und er fragt, okay, hatten sie vielleicht gar nicht die Möglichkeit, das zu verstehen? Ja, man kann das illustrieren mit zwei Schülern, einen Grundschüler, dritte Klasse und einen Abiturienten, Mathe-LK. Man setzt beide in die Mathe-Abiturprüfung, beide, den Drittklässler und den, der Mathe-Leistungskurs hat. Und man gibt ihnen eine Mathe-Aufgabe, beide lösen sie nicht. Aber von dem Drittklässler, also beide haben es nicht erkannt, aber von dem Drittklässler hätte man es auch nie erwarten können, dass er diese Aufgabe löst. Und das ist das, was Paulus hier prüfen will. Hatten sie vielleicht gar nicht die Voraussetzung, es überhaupt verstehen zu können? Und er sagt, doch, sie hätten eigentlich die Voraussetzungen gehabt. Und das begründet Paulus hier mit dem Gesetz und den Propheten. Drei Zitate. Das erste Zitat in Vers 19 kommt aus 5. Mose 32, 21. Zuerst spricht Mose, ich will euch zur Eifersucht reizen über ein Nichtvolk. Über eine unverständige Nation will ich euch erbittern. Gott sagt hier mit anderen Worten, wenn ihr mich eifersüchtig macht mit der Anbetung fremder Götter, werde ich euch eifersüchtig machen, indem ich mich den Heiden zuwende. Gott sagt, okay, ihr folgt einem Nicht-Gott, dann kümmere ich mich jetzt um ein Nicht-Volk. um die Heiden. Und diese Vorgehensweise kennt Israel. Und jetzt kommt mal mit in die Zeit von Paulus. Reihenweise Heiden kommen zum Glauben durch das Evangelium. Und Israel kennt doch dieses Gesetz. Sie müssten eigentlich vom Gesetz her verstanden haben, wenn jetzt Heiden zum Glauben kommen, ist Gott durch das Evangelium am Werk. Sie hätten die Möglichkeit gehabt, es zu verstehen. Und in diese Richtung gehen auch die beiden anderen Zitate aus Jesaja 65, 1 bis 2. Jesaja aber wagt es sich und spricht, also Gott durch Jesaja, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten. Zu Israel aber sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. Prinzip ist die Aussage hier in Jesaja sehr ähnlich. Gott sagt, ich werde mich den Heiden zuwenden, und das hätte Israel erkennen müssen. Gott ist hier am Werk. Der Grund für den Unglauben liegt also einmal nicht darin, dass sie es nicht gehört haben, aber er liegt auch nicht darin, dass sie es nicht hätten verstehen können. Paulus sagt sogar, die unverständigen Heiden haben es verstanden. Israel hatte andere Voraussetzungen, sie hätten es erst recht verstehen können. Und das Gesetz und die Propheten sprechen davon, sie hätten es erkennen können. Aber woran liegt es? Ich meine, das ist jetzt die Frage. Woran liegt es dann, dass Israel das Evangelium nicht angenommen hat? Gehört, verstanden, aber widersprochen. Israel ist nicht unwissend, Israel ist ungehorsam. Der Grund liegt einfach in der bewussten Ablehnung. Sie glauben nicht, weil sie nicht glauben wollen. Ich bin immer wieder in letzter Zeit mit Menschen im Kontakt, die nicht an Jesus glauben, obwohl sie in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen sind. Es ist manchmal frustrierend, weil sie wissen alles. Der Grund, warum sie ungläubig sind, liegt nicht darin, dass sie es nicht gehört haben. Sie haben es gehört in der Gemeinde, sie haben es gehört in der Kinderstunde, sie haben es gehört von ihren Eltern. Es ist auch nicht so, dass sie das Evangelium nicht hätten verstehen können. Sie wissen alles. Wenn du mit ihnen sprichst, sie zitieren die Bibelverse und erklären dir das Evangelium. Woran liegt es? Sie haben gehört, sie haben verstanden. Der Punkt ist, sie haben es bewusst abgelehnt. Vielleicht gehörst du in diese Kategorie heute Morgen. Vielleicht bist du in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen, du bist hier in der Gemeinde öfter gewesen. Vielleicht bist du im Livestream dabei und du hast das Evangelium schon so häufig gehört. Vielleicht hast du sogar diese Römerreihe verfolgt. Und du kennst das Evangelium mittlerweile. Meine Frage an dich ist, was hindert dich daran, dem Evangelium Glauben zu schenken? Das Evangelium besagt, dass der Mensch Sünder ist und völlig hoffnungslos verloren ist, aber Jesus Christus in diese Welt kam, die Schuld von uns Menschen auf sich genommen hat, stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist. Und wenn wir das anerkennen, ich bin Sünder, wenn wir Gott Recht geben, du hast Recht, ich brauche dich und ich vertraue ganz darauf, was du getan hast, werden wir gerettet. Jetzt hast du es nochmal gehört. Meine Frage ist, was machst du damit? Gehörst du zu denjenigen, die es monatelang, die es jahrelang ablehnen? Eigentlich weißt du, du musst dich entscheiden. Aber du hast es bis heute noch nicht getan. Weißt du, was Gott über dich denkt? Weißt du, wie Gott mit Menschen umgeht, die genau alles wissen, aber ständig widersprechen? Eine überraschende Aussage in Vers 21. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. Weißt du was, wenn du ungehorsam bist, wenn du dem Evangelium ständig widersprichst, weißt du, was Gott macht? Er hat seine Hände ausgestreckt. Er wartet auf dich. Wie der Vater des verlorenen Sohnes, ein ungehorsamer Sohn, der alles wusste und in die Welt gegangen ist. Und in dem Moment, wo er zurückkommt, wo er nach Hause kommt, läuft der Vater ihm entgegen und hält die Hände auf. Weißt du was, du sollst wissen, Gott hält heute seine Hände auf. Auch wenn du noch so ungehorsam warst und ihn willentlich abgelehnt hast. Gott will dich. Gott will ein Leben mit dir. Und ich möchte dich einladen, diese Entscheidung heute zu treffen. Bleib einfach nach dem Gottesdienst zurück. Oder wenn du online dabei bist, dann schreib uns an. Wir können gerne einen Zoom-Termin machen und mit dir reden, dass du dein Leben Jesus übergibst. Du kannst es aber auch einfach für dich alleine tun. Man braucht keinen Pastor, man braucht keinen Prediger. Wenn man das Evangelium gehört hat, kannst du diese Entscheidung einfach vor dir und Gott treffen. Ich möchte uns alle aber auch zu einer anderen Sache auffordern. Wir haben im ersten Punkt die Notwendigkeit der Verkündigung gesehen. Wenn Gott dich heute angesprochen hat und sagt, was ist mit dir? Ich will dich senden. Ich will, dass du gehst. Weißt du was, dann folge auch auf diesen Ruf. Oft rufen wir nur die Menschen nach vorne, um sich zu bekehren. Heute möchte ich auch nach dem Gottesdienst diese Menschen nach vorne rufen, die erkannt haben, ich sollte gehen. Ich sollte in die Mission. Ich sollte alles aufgeben und mich senden zu lassen von der Gemeinde. Auch ihr seid herzlich eingeladen, zurückzubleiben. Amen.